Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Am 2. März ist Bürgerschaftswahl in Hamburg und weil das so ist, sind in diesem Podcast im Februar die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien zu Gast. Fast aller Parteien, die AfD, die wollte nicht, das muss man dann auch akzeptieren, das ist dann so. Heute habe ich eine Frau zu Gast, über die ihre Lehrer schon gesagt haben, zumindest einige Lehrer, die wird mal Politikerin. Und die Lehrer, die das gesagt haben, die haben recht gehabt, denn das wurde sie tatsächlich, aber muss man sagen, ungeplant, wobei man sich manchmal fragt, kann man auch geplant Politiker werden? Das klären wir gleich. Und zwar schon sehr, sehr früh wurde sie Politikerin, denn mit 22 Jahren kam mein heutiger Gast das erste Mal in die Bürgerschaft. Wenn ich mich recht erinnere, war sie damals die jüngste,
zweitjüngste
Abgeordnete und 4 Jahre später wurde sie dann schon Co-Fraktionsvorsitzende. Und jetzt ist sie Spitzenkandidatin der Linken. Ich freue mich auf Cansu Özdemir. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass es heute geklappt hat. Welche Lehrer waren das damals, die gesagt haben, es gibt auch Lehrer, die haben gesagt, aus dir wird gar nichts und andere haben gesagt, aus dir wird Politikerin. Was waren das für Lehrer und wie kamen die darauf, dass aus ihnen mal eine Politikerin werden könnte?
Ich muss ja dazu sagen, ich war erst auf der Hauptschule, dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und dann auf dem Wirtschaftsgymnasium mein Abitur. Und auf der Hauptschule war es tatsächlich so, dass ich Lehrkräfte hatte, die dann sagten, das wäre doch schon gut, wenn du wenigstens Friseurin werden würdest. So. Und ich habe aber immer gesagt, nee, ich habe aber höhere Ansprüche, ich möchte mehr. Und die Lehrkräfte, die ich dann später hatte im Politikunterricht, da haben wir ja auch ganz hitzige Debatten mal gehabt, im Jugendalter so, über gesellschaftliche Themen. Und die haben dann immer gesagt, du, also so wie du debattierst, aus dir wird auf jeden Fall mal eine Politikerin. Witzigerweise habe ich dann auch einige von denen auf Veranstaltungen wieder getroffen. Und wir haben uns dann auch nochmal drüber unterhalten. Und ein Lehrer war sogar auf einer Veranstaltung, wo ich mit Gregor Gysi im Osso von Born war.
Aber das ist natürlich ein harter Satz. Wenn Lehrer so von oben herab sagen, aus dir wird ja nicht, aus dir keine tolle Friseurin werden, sondern da klingt ja mit, aus dir wird nur eine Friseurin. Ne? Wie reagiert man darauf? Ich erinnere mich daran, dass mein Deutschlehrer zu mir sagte, am Ende der Schulzeit nahm er mich zur Seite und sagte, wenn ich Ihnen einen Tipp für Ihr weiteres Leben geben darf, machen Sie beruflich nichts mit der deutschen Sprache.
Okay.
Was lernen wir daraus? Dass man auf Lehrer nicht hören darf oder dass dieses System irgendwie schon, also dass man muss seinen eigenen Weg gehen, ne?
Ja, also mein Vater hat immer gesagt, du kannst auf diesem Weg verlieren, du kannst aber auch gewinnen. Wichtig ist, dass du halt dran glaubst und auch weiterkämpfst. Und so habe ich das halt auch gesehen. Natürlich ist das in dem Moment auch entmutigend und das sollte nicht die Aufgabe einer pädagogischen Kraft sein, vor allem nicht an einer Schule. Aber ich komme ja aus einem Stadtteil, der auch sehr stark von Armut betroffen war.
Wo sind Sie aufgewachsen?
Im Osthofer Born.
Okay.
Und die Verbindung zu Osthof und Lurup war eigentlich immer ohne eine Grenze. Also heißt, Lurup und Osthof gehört irgendwie immer zusammen für uns. Und da war es dann halt schon so, dass wir auch einen hohen Migrationsanteil hatten an unserer Schule. Wir hatten viele Familien, die von Armut betroffen waren. Wir waren es ja auch im Endeffekt. Und da hat man gleich das Gefühl gehabt, wer aus einer armen Familie kommt, wer aus einer Arbeiterfamilie kommt, hat weniger Chancen und schafft es nicht weiter. Also schafft es halt nicht, Akademikerin oder so zu werden oder die Träume zu verwirklichen. Ich habe aber viele der ehemaligen Schulkameradin getroffen und jetzt letzten Samstag auf einer Kundgebung, wo es darum ging, Rassismus gegenüber Sinti und Roma zu bekämpfen. Das Abendblatt hat ja auch berichtet. Da habe ich auch wieder welche getroffen. Das war sehr spannend zu sehen, was die jetzt alles machen und was für tolle Biografien die jetzt eigentlich haben.
Da muss man dann sagen, für die, die sich nicht so auskennen, Osthofer Born ist gar nicht so weit entfernt von dem, was man in Hamburg die Elbvororte nennt. Also das prallt dann sozusagen direkt aufeinander. War das damals schon für Sie so eine Grunderfahrung, dass in dieser schönen Stadt Hamburg, von der viele sagen, sie sei, viele Hamburger sagen, sie sei die schönste Stadt der Welt, dass es aber auch eine Stadt ist mit extremen sozialen Gegensätzen, die interessanterweise vielleicht manchmal nicht so auffallen, auch in der Politik nicht so auffallen, weil diese Schönheit der Stadt alles überlagert. War das schon so eine Erfahrung?
Ja, total. Also wenn ich mir jetzt angucke, wie der Osdorfer Born sich entwickelt hat, ich muss ja schon sagen, dass es da einen Fortschritt gibt. Mhm. Aber es war natürlich auch ganz oft eine Perspektivlosigkeit, ne? Oder auch das Gefühl, man kommt aus dem Stadtteil einfach nicht raus, auch wenn man das möchte. Und dann ist Osdorf ja bekannt geworden durch die Rappergruppe 187, mhm. hat ja bundesweit, mit denen bin ich auch zur Schule gegangen, bundesweit Ruhm erlangt. Und dann war auf einmal der Osdorfer Born so im Fokus. Und plötzlich war auch das Hochhaus mit dem riesen Graffiti-Bild so im Fokus. Und plötzlich fanden alle Osdorf sehr interessant. Was natürlich sehr spannend ist und auch ein Problemfall ist, ist natürlich Osdorf und Blankenese liegen sehr dicht beieinander. Aber wenn man sich halt das Durchschnittseinkommen der jeweiligen Stadtteile anguckt, da liegen ja wirklich Welten dazwischen. Mhm. Und das ist ja auch in Bezug auf Nienstetten, sowas nicht so weit entfernt ist. Und ein Problem aber ist auch, warum Menschen ganz oft nicht aus dem Stadtteil rauskommen, ist, dass ich habe letztens ein Plakat gesehen, von der SPD, das ist über 50 Jahre her, da haben sie versprochen, den Osdorfer Born anzubinden. Und das ist jetzt über 50 Jahre später leider immer noch nicht der Fall. Und ich hatte eine Veranstaltung, da saßen auch viele Senioren mit dabei, die dann gesagt haben, ich habe dieses Plakat miterlebt, mhm. also aus meiner Kindheit noch. Und das fand ich total schade, weil der Osdorfer Born, weil es ja nicht nur darum geht, dass die Menschen rauskommen aus dem Osdorfer Born, sondern dass viele Menschen einfach auch den Osdorfer Born als attraktive Gegend ansehen, weil wir einfach unglaublich viel Grün haben mit der Osdorfer Feldmark, auch den Helmut-Schack-See haben. Also es gibt sehr spannende Orte dort, die auch für andere Hamburgerinnen, die nicht im Osdorfer Born leben, zu erkunden sind. Dafür braucht es aber eine gute Anbindung.
Und das Verrückte ist ja, dass sozusagen einerseits die Menschen nach Blankenese, nach Nienstetten in die Elbvororte wollen, aber das sind dann nur wenige Kilometer, die sozusagen diesen Bereich von dem anderen Bereich trennen. Dennis Thiering hat in diesem Podcast erzählt, dass er Politiker geworden ist, unter anderem deshalb, das wusste ich nicht, weil er einmal am Dammtor-Bahnhof überfallen worden ist, dann hat man ihm die Jacke geklaut und das Portemonnaie und hat da gesagt, irgendwas stimmt hier nicht mit der inneren Sicherheit, das war 2001, und ist dann in die CDU eingetreten. So, wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie sich entschlossen, erstens überhaupt in eine Partei einzutreten und zweitens, wie sind Sie dann auf die Linken gekommen?
Also ich war ja wirklich schon in sehr, sehr jungen Jahren aktiv. Ich habe mich sehr stark engagiert in Bezug auf Frauenrechte. Also ich habe Kampagnen organisiert gegen Zwangsverheiratung, sogenannte Ehrenmorde, die wir heute als Femizide bezeichnen. Mhm. Und habe viele Netzwerke auch aufgebaut, gerade im feministischen Bereich. Und ich war, also geplant war es eigentlich gar nicht, in eine Partei einzutreten, aber ich war tatsächlich mal als Schülerin, die Übersetzerin von Jan van Aken und Norbert Hackbusch auf einer Reise nach Kurdistan. Und da habe ich die kennengelernt und eigentlich ging es mir halt nur darum, wirklich 7 Tage lang durch die kurdischen Gebiete zu reisen, auch mal Städte zu sehen, die ich noch nie gesehen habe. Und da habe ich die kennengelernt und ich fand die super cool und habe gedacht, Parteipolitik muss bestimmt auch ganz cool sein. Und habe dann gleich mal einen Mitgliedsantrag eingereicht, bin dann in Altona aktiv geworden und habe dann halt auf Platz 9 kandidiert, als es den Bruch der schwarz-grünen Koalition gegeben hat. Mhm. Naja, und durch die Personenstimmen hat es dann plötzlich geklappt.
Verrückt, Jan van Aken, heute der linken Bundesvorsitzende, irgendwie so schließt sich dann der Kreis. Das heißt, wie viel Zeit ist denn vergangen von dem Moment, in dem Sie in die Partei eingetreten sind, bis zu dem Moment, wo Sie in der Bürgerschaft waren? Das war dann gar nicht so viel.
Nee, das ging super schnell. Also ich glaube, 1,5 Jahre ungefähr. Und dann bin ich auch mal, als ich kandidiert habe, mit Norbert Hackbusch in die Bürgerschaft und habe mir das halt von der Tribüne mal angeguckt. Da meinte, unser Hacki, da wirst du irgendwann mal reden. Ich sage, nee, das traue ich mich gar nicht. Und tatsächlich hatte ich dann wirklich die erste Rede, wo ich mich mit dem ehemaligen Sozialsenator Dietrich Wersig ziemlich in die Haare gekriegt habe.
Und das war ja nicht geplant, ne? Sie hatten ja nicht die Planung. Das muss man einmal erklären. Die Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten an sich sind Teilzeitpolitiker. Sie in der Rolle als Fraktionsvorsitzende sind aber tatsächlich aktuell Berufspolitikerin.
Ja, also wir sind ja eine kleinere Fraktion. Genau. Ich habe ja auch noch einen 2-jährigen Sohn. Und als kleine Fraktion hat man tatsächlich viel mehr Ausschüsse. Mhm. Also man ist dann als Fraktionsvorsitzende auch in vielen Ausschüssen, was andere Fraktionen dann anders handhaben. Und es ist keine Teilzeitarbeit, sondern es ist Vollzeit.
Das ging ja auch gar nicht. Also Sie haben in dem Fragebogen, den ich allen immer schicke, haben Sie gesagt, so, Sie arbeiten so 50 bis 60 Stunden die Woche. wenn nicht gerade Wahlkampf ist. Mhm. Das muss man ja auch mal sagen, der Wahlkampf kommt ja zu dem, was man sowieso weitermachen muss in seiner Funktion hinzu. Die Frage aber, diese Vorstellung, dass Sie mal eine Zeit lang, das ist jetzt ja gar nicht, ist ja jetzt schon eine Zeit, als Politik als Beruf machen können, das war Ihnen das eigentlich tatsächlich mal in den Sinn gekommen oder nur diesen Lehrern damals, die das wahrscheinlich so ein bisschen spaßhaft gemeint haben, ne?
Also mir ist das überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Wie gesagt, ich hatte ganz andere Pläne mit 22. Denkt man darüber nach, dass man vielleicht noch ein Auslandsjahr macht, dass man irgendwo anders hinreist, also vor allen Dingen auch viele Reisen macht, dass man andere Projekte anfängt, vielleicht mal da was anfängt und da wieder aufhört. Das ist ja kein Alter, wo man sich wirklich entscheidet, oh ja, ich werde Berufspolitikerin. Da gibt's ganz andere attraktive Geschichten, die man vielleicht doch machen würde. Es hat sich dann halt so ergeben und es gab schon tatsächlich eine Situation, wo ich nochmal überlegt hatte, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Weil es gab natürlich auch parteipolitisch mal schwierige Zeiten, bevor wir zur Spaltung gekommen sind. Und das war diese Situation, als der Islamische Staat Kobani angegriffen hat. Ich war ja auch damals, also als dieser Angriff stattgefunden hat, an der Grenze und habe eben auch gesehen, wie der Islamische Staat ihre Flagge da gehisst hat. Da ging es ja um die Frage der Waffenlieferung und dann habe ich eine Einladung von Anne Will bekommen und habe mich dann aber auch rückgekoppelt und gesagt, Leute, ich habe hier gerade echt ein Problem, mein Gewissen lässt es irgendwie nicht zu in Bezug auf die Waffenlieferung, weil ich gesehen habe, der Islamische Staat hat unglaublich schwere Waffen und die Menschen, die da halt ankämpfen, waren irgendwie mit ja so kleinen Kalaschnikows ausgestattet. Und Krieg ist auch wirklich etwas, was man sehr oft, wenn man weit entfernt ist, unterschätzt. Und das habe ich da einfach nochmal erlebt. Und dann habe ich mich in dieser Sendung für Waffenlieferungen ausgesprochen und habe aber auch in Richtung Partei gesagt, ich kann es total nachvollziehen, wenn ihr mich nicht nochmal aufstellen wollt. Aber ich habe da echt ein Gewissensproblem. So. Und die haben mich aber trotzdem aufgestellt. Dafür bin ich auch dankbar. Ich
wollte gerade sagen, das Problem hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Sie haben es eben angedeutet. Die Linke hat schwierige Zeiten kann man jetzt sagen, hinter sich?
Ja.
Also hinter sich im Sinne von, weil es diese Flügelkämpfe gab, dann sind gewisse Teile der Mitglieder sind ausgestiegen, haben dann das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Was hat das für Hamburg bedeutet? Also wie viel Prozent, kann man das sagen, wie viele Mitglieder haben die Partei verlassen und sind dann auch neue dazugekommen, weil die gesagt haben, okay, jetzt sind diese Grabenkämpfe, dieses ewige sich mit sich selbst beschäftigen, ist erledigt, jetzt können wir wirklich die Politik machen, die uns wichtig ist?
Also seit der Spaltung haben wir unsere Mitgliederzahl in Hamburg fast verdoppelt. Okay. Also wir haben wirklich pro Tag irgendwie fast 100 Eintritte. Das ist schon grandios, was
sind jetzt über 2000 Mitglieder oder sogar über
fast 3000.
Fast 3000, ja. Also, okay.
Also das ist schon spitze. So. Und auf Bundesebene sind es ja schon fast 70.000. Und das ist wirklich auch ein Erfolg. Und der hängt natürlich auch mit der Spaltung zusammen, weil es auch tatsächlich Menschen gab, die gesagt haben, Sarah Wagenknecht ist in der Partei, ich finde es irgendwie schwierig, deshalb trete ich nicht ein. Andere Teile der Linken finde ich aber gut. Es gibt aber auch Menschen, die gesagt haben, nee, Sarah Wagenknecht ist total super fancy und die wollen wir halt in ihrer eigenen Partei. Und was das Ergebnis ist, sehen wir ja jetzt. Also man hat ja gesehen, dass das BSW auf Hamburger Landesebene ziemlich Probleme hat, ziemlich gespalten ist. Und das sind all die Probleme, die wir halt damals hatten, durch die Personen, die beim BSW sind.
Wie viele sind weggegangen, kann man das sagen? Wie viele
von? Wirklich eine geringe Anzahl. Okay. Also ich würde zweistellig sagen.
Und das Erstaunliche ist ja, wenn man jetzt auf Hamburg guckt, wir sprechen jetzt vor allem über Hamburg, man könnte auch auf den Bund gucken, die Entwicklung der Linken. Zwischendurch hatte ich den Eindruck, wenn man auch mit linken Politikern gesprochen hat, dass sie so ein bisschen so eine Sorge hatten, schaffen wir das eigentlich? Auf Bundesebene gibt es diese Aktion Silberlocke, mit also drei rund um Gregor Gysi, Bodo Ramelow
und Dietmar Bartsch.
Die gesagt haben, wenn wir drei Direktmandate kriegen, dann kommt die Partei trotzdem in den Bundestag. Das sieht im Moment gar nicht aus, als ob man diese 5%-Hürde nicht schaffen könnte. In Hamburg ist es sowieso so, letzte Umfrage des NDR, liegen sie bei 8%. Und dazu muss man für die sich damit nicht immer beschäftigen, wissen, eigentlich ist die Linke in Hamburg stabil zweistellig. In den vergangenen Jahren, so in Umfragen und auch bei Wahlen. Und dann fragt man sich natürlich in so einer Stadt wie Hamburg, huch, woran liegt das? Weil man stellt sich Hamburg immer so als Kaufmannstadt vor, an der die FDP viel stärker sein müsste und die CDU viel stärker sein müsste, stellt aber fest, an sich ist Hamburg eine linke Stadt, weil es gibt eine rot-grüne Mehrheit und es gibt eine sehr starke linke Fraktion. Und dazu kommt auch noch, dass die AfD, verbessern Sie mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, aber die AfD, glaube ich, nirgendwo so schwach ist wie in Hamburg.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich muss auch dazu sagen, die letzten Demonstrationen, also auch im letzten Jahr mit über 100.000 Teilnehmenden, hat ja auch nochmal wirklich gezeigt, dass Hamburg auch eine antifaschistische Tradition hat. Ne? Also das ist ja nicht nur so, wenn man durch die Schanze läuft. Das erlebe ich jetzt auch beim Haustürwahlkampf sehr oft, dass das für die Menschen wirklich ein großer Schock war, als sie mitbekommen haben, dass diese Abstimmung im Bundestag so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und von daher steckt natürlich aber auch viel Arbeit dahinter. Also es ist dann wirklich so, dass wir als kleine Partei bis jetzt, seitdem der Wahlkampf angefangen hat, an fast 13.000 Haustüren geklingelt haben. Wir haben ja einen unglaublichen Zulauf an jungen Menschen, die dann sofort aktiv werden. Also es ist nicht so, dass sie dann erstmal als Karteikarte im Ordner liegen, sondern sie sind sofort da, also vom 16-Jährigen bis hin zur 70-Jährigen, die dann sagen, ich mache jetzt sofort mit. Und das ist total toll, weil dadurch haben wir mehr Möglichkeiten, Menschen auch zu erreichen und zu überzeugen. Das hatten wir jetzt gestern nochmal in Eimsbüttel auch. Beim Haustürwahlkampf im Osdorfer Born sind wir unglaublich viel unterwegs, auch in vielen anderen Stadtteilen. Und hinter dieser Zahl stecken natürlich viele Gespräche, auch viele Überzeugungsgespräche, warum es eben wichtig ist, dass man ein soziales Gewissen in der hamburgischen Bürgerschaft hat.
Sie haben gerade, ich hatte gehofft, dass Sie widersprechen, als ich sagte, eigentlich ist diese Stadt eine linke Stadt, weil es gibt diese starke SPD, in Umfragen im Moment etwas über 30%, es gibt die Grünen, in Umfragen etwas über 20%, es gibt die Linke mit ja so irgendwie zwischen 8% und 10%, also das ist eine große Mehrheit. Ich hatte gehofft, dass Sie sagen, Moment, die SPD in Hamburg ist nicht links.
Naja, ich würde sie jetzt auch nicht als links, und ich glaube, die SPD würde sie auch nicht als links definieren. Das sind ja ganz oft die Jusos, die sich als links definieren. Also auch viele Widersprüche. Aber wichtig ist ja, dass man eine Brandmauer hat, also eine stabile Brandmauer. Und SPD, Grüne, Linke, und ich hätte halt gehofft, FDP und CDU halten da auch Stand, sodass die Brandmauer eben nicht zum Bröckeln kommt. Und das ist ja wichtig, dass man da in der Bürgerschaft eben auch gewisse Kräfte hat, wo es dann halt um Themen gibt, die natürlich auch gesellschaftlich diskutiert werden. Wenn es halt um die Rechte von Frauen geht zum Beispiel, wenn es halt um die Rechte von queeren Menschen geht, dass man da eben auch eine Mehrheit hat. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir sozialpolitisch ganz oft weit voneinander entfernt liegen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Sie sind ja nochmal auf das Kaufmännische eingegangen. Ich finde auch im Bereich der Wirtschaftspolitik braucht es eine linke Kraft. Also wenn ich mir seit Corona die Entwicklung im Einzelhandel angucke, wenn ich mir die Entwicklung bei den Kleingewerbetreibenden angucke, dann muss man ja ganz deutlich sagen, viele können sich ja kaum noch halten. Und dann wundern wir uns wirklich darüber, dass die Ladenstraßen dann wirklich irgendwie leergefegt aussehen. Und da sind wir der Auffassung, dass es unter anderem auch eine Deckelung der Gewerbemieten geben muss, damit sich die Menschen eben diese Läden auch leisten können und wir auch eine Innenstadt haben, aber auch andere Stadtteile haben, die bedürfnisorientiert gestaltet werden können.
Wenn Sie bei den Leuten klingeln, Sie haben gesagt 13.000 Wohnungen, Häuser, Menschen getroffen, worüber reden die Leute mit? Weil ich fand das interessant, beim Triell tauchten ja die großen Themen, die da auftauchten von den drei großen Parteien, war halt an der Spitze dann, ja, es wechselt so ein bisschen, ne? Sicherheit, Verkehr und Wirtschaft. So, sind das auch die Themen, die bei Ihnen angesprochen werden?
Also Sicherheit bezüglich Sicherheit der Frauen, das taucht ganz oft auf. Das ist auch sehr wichtig für mich. Also gerade in Wahlarenen, Podiumsdiskussionen versuche ich das Thema auch immer wieder einzubringen, nämlich die Zahl aus dem Jahr 2023. Wir hatten bundesweit 360 Femizide, also Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts getötet wurden.
Jeden Tag ein.
Genau, fast jeden Tag eine Frau. Und das ist für mich doch auch ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Also wie viele Frauen fühlen sich in der Stadt in ihren eigenen vier Wänden sicher und wohl? Und wenn ich mir aber angucke, dass wir immer noch 200 Frauenhausplätze brauchen, dann muss ich sagen, der Schwerpunkt muss woanders liegen. Eine andere Thematik ist aber rauf und runter die Wohnungsproblematik.
Das wollte ich gerade sagen, weil wenn ich mit Leuten spreche, tauchen diese Themen immer erst, nachdem man darüber gesprochen hat, und sagen, die Mieten sind zu hoch, die Mieten gehen nicht runter. Ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen in Hamburg kann ich mir als Familie sowieso nicht. Und mein Gefühl ist ein bisschen, der Senat hat da aufgegeben an der Stelle.
Naja, wenn wir halt immer weitermachen mit der Devise, einfach nur bauen, bauen, bauen und zwar gerichtet nach dem Drittelmix, dann wird das auch nichts. Also man muss ja auch dazu sagen, dass es mittlerweile viele Menschen gibt mit mittlerem Einkommen, die angewiesen sind auf eine öffentlich geförderte Wohnung, weil die Wohnungen, die frei finanziert sind, zum Teil die Quadratmeterpreise bei 17, 18 Euro anfangen und das für viele Familien einfach nicht mehr leistbar ist. Man arbeitet im Endeffekt nicht nur noch für die Miete. Und das kann es ja nicht sein. Und deshalb braucht es ja auch mehr öffentlich geförderten Sozialwohnungsbau. Also wir müssen auch weg von diesem Drittelmix. Wenn ich mir dann aber angucke, dass wir in Bezug auf die Genehmigung meistens weit unter dem bleiben, was sich der Senat ja vorgenommen hat. Jetzt aktuell haben wir ja wirklich nur knapp darüber. Da muss man dazu auch sagen, innerhalb dieser Diskussion wird ja ganz oft gesagt, ja, wir haben halt, wir haben die Grundstücke nicht. Oder die Grundstücke zu kaufen ist teuer. Das Holzenareal ist ja jetzt aktuell nochmal ein ganz gutes Beispiel. Da könnte der Senat jetzt mit der Spekulation aufhören und sagen, das kaufen wir jetzt so und da bauen wir jetzt mal öffentlich geförderte Wohnungen. Ich finde es auch immer ein Mythos, das finde ich auch immer sehr seltsam, wenn gesagt wird, ja, also wir brauchen eine gute Durchmischung, weil ja immer davon ausgegangen wird, dass eben nur Menschen mit wenig Einkommen auf eine öffentlich geförderte Wohnung angewiesen sind. Das stimmt aber aktuell einfach nicht.
Und es kann sogar noch schlimmer werden. Ich erlebe das jetzt in Gesprächen mit der sogenannten Boomer-Generation, wenn die in Ruhestand gehen und plötzlich eben ihre Rente kriegen. Und dann ist die Rente vielleicht 2000 Euro. Ja. Das ist schon gar nicht so, also ist, ne, Durchschnittsrente ist glaube ich 1500, aber und dann stehen die da und gucken einen an und sagen, Moment, ich habe bisher wunderbar in Ottensen gewohnt und da konnte ich mir so gerade eben die Wohnung für 2200 Euro warm leisten. Da geht jetzt meine ganze Rente raus. Also was passiert, da werde ich für viele ein böses Erwachen werden, wenn sie feststellen, dass du vielleicht die komplette Rente brauchst, um in Hamburg dir die Wohnung, in der du bisher gewohnt hast, weiter zu bezahlen.
Das ist total ungerecht. Da arbeitet ein Mensch 35 bis 40 Jahre und kann am Ende in der Lebenszeit, in der er eigentlich reisen muss, es genießen muss und gut leben muss, sich einfach das Leben nicht mehr leisten, die Miete nicht mehr leisten. Wir haben Senioren, die müssen zur Hamburger Tafel gehen und sich da anstellen, damit sie ihren Enkelkindern doch noch ein Geschenk kaufen können. Und das finde ich total dramatisch und ungerecht. Und ich hatte mal eine Sozialausschusssitzung, da haben wir uns über die Altersarmut in Hamburg unterhalten. Und da sagte der ehemalige Sozialsenator Detlef Scheele, ja, die Generation, die jetzt in Altersarmut kommt, da können wir nichts mehr machen. Stimmt aber so nicht. Also man kann auch auf Landesebene etwas machen. Das hat ja München jetzt vorgemacht. Die haben die Grundsicherung im Alter erhöht. Also es gibt schon Stellschrauben, wo man halt wirklich auch ein bisschen was bewegen kann. Aber es fehlt meiner Auffassung nach die Bereitschaft und auch der Mut. Sie haben ja gesagt, aufgegeben. Ich glaube auch im Bereich der Armutsbekämpfung hat der Senat aufgegeben.
Sie haben gesagt, Stellschrauben, an denen man drehen kann. Wir kommen gleich noch zur Armutsbekämpfung. Stellschrauben, an denen man drehen kann. Hat Hamburg getan. Hamburg hat die Grunderwerbsteuer erhöht. So ich glaube 2023, wo ich da gedacht habe, Moment, ihr erzählt die ganze Zeit, dass das Leben in Hamburg zu teuer ist. Es ist so schwer, dass in Hamburg sich eine Wohnung oder ein Haus, Miete ist das eine, nur 80% der Hamburgerinnen und Hamburger wohnen, nee, nur 20% der Hamburgerinnen und Hamburger haben Eigentum. Wo man ja sagen muss, wenn man das über die Jahre anspart, dann hat man im Ruhestand dieses Problem nicht, weil man die hohen Mieten nicht zahlen muss. 80% der Hamburgerinnen und Hamburger leben zur Miete. Und was macht der Senat? Der Senat erhöht die Grunderwerbsteuer. Das kann ich nicht verstehen, weil man ja auch ehrlich gesagt sagen muss, dass der Senat über die Grunderwerbsteuer in den vergangenen 10 Jahren durch die hohen Preise, Verkaufspreise, ja unglaublich viel Geld eingenommen hat. Haben Sie das verstanden?
Also, dass der Senat viel Geld einnimmt, das erlebe ich ja auch bei Saga-Wohnungen.
Ja,
so.
Okay.
Also, wir haben ja in einem Jahr einen Gewinn, also einen Saga-Gewinn von 182,2 Millionen Euro. So, und das war gestern halt auch Thema beim Haustürwahlkampf, dass die Saga halt mit den Wohnungen im Grindelviertel pro Wohnung im Jahr 1.305 Euro Gewinn erzielt. So, und das kommt ja in die Haushaltskasse. So, die Stadt bekommt das ja. Und das kann ich halt auch nicht nachvollziehen, weil diese Gewinne kann man doch tatsächlich dafür nutzen, um das in die Instandhaltung einfließen zu lassen. Wenn ich mir so einige Wohnungen angucke, einige Gebäude angucke, die in der Hand der Saga sind, dann sehe ich auch, dass da ein großes Bedürfnis ist, da auch ein bisschen was zu machen. Zum anderen aber könnten wir doch den öffentlichen Sozialwohnungsbau auch ankurbeln, damit die Menschen eben später auch nicht diese Problematik haben. Das würde sich ja auch nochmal auf den Mietenspiegel positiv auswirken. Aber wir haben ja jetzt im Mai, glaube ich, werden ja die Baustandards nochmal veröffentlicht. Und das soll ja auch zum Ziel haben, dass die Menschen bzw. die Investoren es attraktiver finden, in Hamburg zu bauen und dass dann halt durch günstiges Bauen die Mieten dann eben auch gesenkt werden können. Das ist eine Hoffnung, das muss dann aber auch so sein.
Diesen Satz kenne ich aber noch von einem Bürgermeister, der mit Vornamen Olaf hieß und mit Nachnamen Scholz sagt, wir müssen viel günstiger bauen und dann wird alles gut. Es passiert nicht. Ich höre bei Ihnen raus, dass sozusagen das Thema Sicherheit bei Ihnen auch eine große Rolle spielt, aber vor allem soziale Sicherheit. Ich fand interessant, dass Peter Tschentscher, der Bürgermeister, im Triell, als auf die Frage, was er denn machen würde, wenn er die absolute Mehrheit hätte. Ne? Ich glaube, die Frage, gefühlt hat er für sich ja die absolute Mehrheit, aber dass er dann auf das Thema Gesundheit kam. Mhm. Und die Frage, und er erzählte dann davon, dass er so oft jetzt angesprochen würde, viel öfter als früher, was denn mit der gesundheitlichen Versorgung ist. Und ich habe, glaube ich, Vorrecherche so erlebt und gehört auch, dass es auch bei Ihnen ein Thema ist, dass viele Leute sich darüber Gedanken machen. Viel mehr, als man jetzt denken könnte, wenn man sich anguckt, wo die Schwerpunkte des Wahlkampfes sind.
Total. Also gerade im Inklusionsbereich werde ich auch sehr viel darauf angesprochen von Menschen mit Behinderung, also auch Menschen, die im Seniorenalter dann eine Behinderung bekommen haben. Vor allem geht's halt auch darum, dass wir Arztpraxen haben, die barrierefrei sind. Also googeln Sie mal, wie viele Arztpraxen in Hamburg eigentlich barrierefrei sind. Also gerade gynäkologische Arztpraxen für Frauen, die sind halt eine Rarität in dieser Stadt. Und darauf werde ich sehr oft angesprochen. Aber auch weiteres Beispiel. Wir haben im Osdorfer Born eine Kinderarztpraxis und die soll für tausende Kinder reichen. Also ich meine, es ist ja schon ungerecht, wenn wir uns den Morbiditätsatlas angucken und sehen, in welchen Stadtteilen, also schon in den gut betuchten Stadtteilen, es mehr niedergelassene Ärzte gibt als in anderen Stadtteilen, die eben nicht so gut betucht sind. Und das ist total ungerecht. Man muss halt auch, vielleicht auch durch eine Förderung, also gerade in Bezug auf barrierefreie Arztpraxen, dazu führen, dass es attraktiver wird, in Stadtteilen auch Arztpraxen aufzumachen, vor allen Dingen Facharztpraxen aufzumachen, die dann eben auch ausreichen für die Menschen vor Ort. Und deshalb gibt es ja eben auch den Vorschlag, dass man Gesundheitszentren etabliert in den einzelnen Stadtteilen. Das wäre auf jeden Fall ein super Schritt.
Auch alles spielt auch das Thema Armutsbekämpfung rein. Ich frage mich immer, wie schafft es diese Stadt, wie schafft es dieses Hamburg, diese, und die sind ja extrem, diese extrem sozialen Unterschiede auszuhalten? Normalerweise ist das totaler Sprengstoff, aber irgendwie funktioniert es in Hamburg. Warum?
Naja, das ist ja, weil viele Menschen sich das auch nicht leisten können, in die Stadtteile zu kommen, wo sie gesehen werden.
Okay.
Das ist ein
Problem. Das heißt, sie bleiben unter, sie bleiben unter sich.
Und das ist sehr spannend, einfach zu sehen, dass die Armut sich in den unterschiedlichsten Stadtteilen sehr anders verhält. Mhm. Also in Kirchdorf Süd zum Beispiel, da merke ich, dass die Menschen viel weniger anonym leben. Also dass da eine viel stärkere Gemeinschaft ist, dass man sich viel stärker auf dem Hof trifft und gemeinsam auch was macht, sich unterhält. Aber im Osdorfer Born hat man es sehr oft, dass man die Türen zumacht und sehr alleine ist mit der Problematik. Ich habe ein Beispiel. Mir hat eine Seniorin die Tür aufgemacht, die konnte schon fast nichts mehr sehen, sie war auch gehbehindert und hat dann gesagt, die Haspa-Filiale, die hat hier im Osdorfer Borncenter dicht gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll, aber Online-Banking ist nicht drin. Ich meine, für manche Generation ist das einfach nichts mehr mit der Digitalisierung. Und dann hat sie gesagt, die nächste für die nächste Haspa-Filiale muss ich zweimal umsteigen. So. Und sie hat gesagt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich bin total aufgeschmissen. Und das sind halt Geschichten, die unsichtbar bleiben. Und deshalb sehe ich es auch als unsere Aufgabe, diese Geschichten auch in der Bürgerschaft sichtbar zu machen.
Sind Sie eigentlich in diesen Stadtteilen, von denen Sie gesprochen haben, Osdorfer Born, Kirchdorf, also in denen, was man sozial schwächer gestellte Stadtteile, sind Sie da eigentlich besonders stark als Linke? Oder sind Sie tatsächlich auch, es kommen ja auch Stadtteile dazu, wo man sagen würde, also Bereich Schanzenviertel, glaube ich, erinnere ich, dass sie da irgendwie bei der letzten Wahl fett zweistellig waren. Mhm. So, und das ist nun das Gegenteil von einem sozialen Brennpunkt.
Ja, total. Also vielleicht ein ganz nettes Beispiel in Kirchdorf Süd. Da kann man ja, da kann man sich das nochmal auf der Seite angucken, die Wahlergebnisse. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, ein fast stärkeres Ergebnis als der Bürgermeister.
Okay.
War irgendwie ganz nett so. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir halt vor Ort viel unterwegs sind, dass wir halt auch außerhalb des Wahlkampfs bei den Menschen klingeln. Ich weiß noch, ich war im 8. Monat schwanger und habe mir die ganzen Hochhäuser vorgeknöpft und habe da wirklich rauf und runter geklingelt Und man kommt viel mit den Menschen ins Gespräch, sodass man auch Netzwerke aufbauen kann. Das war auch sehr spannend, als wir in Wilhelmsburg waren. Da haben viele Familien gesagt, kommt mal bitte rein und guckt euch den Schimmel hier an. Über dem Kinderbett sieht man dann eine riesen Schimmelfläche. Und die versuchen ja auch, sich dagegen zu wehren, versuchen die Hausverwaltung zu kontaktieren, hilft alles nichts. Das haben wir uns dann auch angeguckt und haben dann eine Expertin nach Wilhelmsburg eingeladen. Und da sind die Menschen gekommen. Das war eine richtig volle Veranstaltung. Und die Expertin konnte denen dann auch ganz gut erklären, was rechtlich ihre Möglichkeit ist. Sie konnte auch nochmal ganz gut erklären, was selbstverschuldeter Schimmel ist, weil ganz oft heißt es ja, sie lüften einfach nicht, was auch nicht stimmt. Mhm. Oder Schimmel ist, der vielleicht asthmatisch ist, der halt dadurch entstanden ist, weil ja die Hausverwaltung da einfach was machen muss. So. Mhm. Und das sind dann total spannende Begegnungen und dann merkt man einfach auch, das bringt total viel, wenn man diese Netzwerke aufbaut, um wirklich das sichtbar zu machen, von dem Sie eben gesprochen haben. Viele schaffen es eben nicht in die Innenstadt, in moderne Cafés, Restaurants, sie können sich das auch nicht leisten. Wir sehen ja auch, die Inflation macht einen auch wirklich zu schaffen, schon allein beim Lidl-Einkauf merkt man das ja schon. Und das ist für viele Menschen eine Herausforderung. Ich bin viel im Gespräch, dadurch, dass mein Sohn in der Kita ist, auch mit alleinerziehenden Müttern, die immer sagen, ich weiß gar nicht, wie ich es bis zum Ende des Monats schaffe. Ich drehe jeden Cent um und das kann doch kein Zustand sein.
Insbesondere in so einer Stadt wie Hamburg nicht. Interessant ist aber auch, sie sind auch in Eimsbüttel ganz stark. Ne? Also das wollte ich sagen, das ist jetzt keine, in Hamburg sind die ist die Linke jetzt nicht so in den klassischen Stadtteilen, die man vermuten würde, sondern sie sind über alles ganz stark. Und was ich stark finde, ist eben, dass sie ja tatsächlich viel unterwegs sind, auch zwischen den Jahren, also zwischen den Wahljahren. Und deshalb müssen wir natürlich über ein Thema sprechen, und das würde mich interessieren, was Sie da erleben, das Thema Migration. Man hat den Eindruck, das ist das alles beherrschende Thema gerade und es gibt nichts anderes. Erleben Sie das so in den Gesprächen?
Also es ist ja sehr unterschiedlich. Ich habe ja auch eine Migrationsgeschichte. Also ich bin in Hamburg geboren, aber meine Familie ist ja eingewandert. Mhm. So. Und ich sehe halt von Generation zu Generation, dass die Lebensläufe sich durch die Migration verändern. Also die Generation ähnelt nicht der nächsten Generation. Mhm. Was ich aber sehe, ist, dass die Debatte immer wieder kippt. Das haben wir in den 90er Jahren gesehen. Wir sehen es jetzt aktuell auch wieder. Ich kann eine Sache überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn Menschen herkommen, wenn die nach Deutschland flüchten, wir bieten ihnen politisches Asyl, dann kann ich es nicht begreifen, warum man den Menschen erstmal verbietet, arbeiten zu gehen. Mhm. Also das ist so ein Punkt, den begreife ich einfach nicht. Also weil wir beschweren uns doch darüber, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Es heißt doch halt immer, wir brauchen halt Menschen, gerade im Bereich des Handwerks, was ich auch total wichtig finde. Ohne Handwerk kann Hamburg gar nicht überleben, so. Und dann hatte ich ein ganz interessantes Beispiel in einem Krankenhaus, auch in den Elbvororten. Da war ich halt im Café, bin dann halt hoch bis zur Station. Ich habe auf einer Station drei Pfleger gesehen, die Bilal hießen. Mhm. Ich habe viele Ärzte und Ärztinnen gesehen, die neu zugewandert sind und dachte so, wow, total gutes Beispiel, wie man das mit der Integration eigentlich ganz gut hinkriegen kann. Und zwar, wenn man die Menschen auch wirklich in Arbeit bringt. Das ist ein Thema, da reden wir in der Bürgerschaft seit 2015 im Sozialausschuss darüber. Und ich finde, es läuft einfach sehr schleppend. Und das würde die Situation entspannen. Aber ein anderer Punkt ist, das hatte ja Jan van Aken auch im Interview nochmal angerissen, die Situation der Kommunen, die brauchen viel mehr Unterstützung. Also gerade wenn es diese Fälle gibt, so wir hatten Aschaffenburg, so dann stelle ich mir immer die Frage, was kann die afghanische Frau, die vor der Taliban geflüchtet ist, dafür, dass jemand, der dieselbe Staatsbürgerschaft hat, so eine grausame Tat verübt? Also ich meine, gerade auch in Bezug auf Familiennachzug, es trifft doch die Frauen und die Kinder und das sind doch gerade die, denen wir halt auch helfen wollen.
Die AfD sagt dann immer, wenn man sie darauf anspricht, sagt, ihr müsst mal gucken, es sind insbesondere die Menschen mit Migrationshintergrund, die zu uns kommen und die uns wählen, weil die eben nicht mit denen in einen Topf geschmissen werden wollen. Ist das so? Erleben Sie das auch so, dass Menschen mit Migrationshintergrund auf einmal sagen, ja klar, ich wähle jetzt AfD, weil ich will das ja auch nicht. Ich will das auch nicht, dass das und das und das passiert.
Also ich habe eine Debatte erlebt, als wir die Freizügigkeit auf EU-Ebene beschlossen haben und dann wurde sie halt umgesetzt. Sie wurde ja wirklich sehr schlecht umgesetzt. Die Finanzkrise traf dann eben auch die osteuropäischen und südosteuropäischen Staaten sehr stark. dann kamen halt viele Menschen zu uns, die dann ja obdachlos geworden sind. Wir haben ja auch eine hohe Anzahl an obdachlosen Menschen in Hamburg. Und dann gab es Gespräche, wo mir dann Menschen gesagt haben, ja, in meinem Betrieb, da werden jetzt osteuropäische Arbeitsmigrantinnen ausgebeutet. Die bekommen vielleicht 5 Euro die Stunde und dafür verzichten sie auf uns, weil sie die Möglichkeit haben, uns zu ersetzen. Und das ist ja im Endeffekt nicht die Schuld der Menschen, die herkommen, um zu arbeiten, sondern das ist im Endeffekt eine Verantwortung, die Unternehmen haben, die Firmen haben. Und da müssen wir doch ansetzen. Also es gab ja unterschiedliche Fälle auch, wo nochmal deutlich geworden ist, dass arbeitsrechtlich hier auch eingegriffen werden muss.
Man muss ja sagen, nehmen wir das Beispiel Aschaffenburg oder auch andere Beispiele, Magdeburg ist auch ein gutes Beispiel. Es hätte sich an diesen, leider, an diesen Verbrechen nichts geändert, wenn die Grenzen dicht wären, wie das Friedrich Merz machen wollte. Und dazu kommt ja auch, dass die Grenzen in Deutschland, die aktuell gerade, da gibt es ja Grenzkontrollen. Die Frage stellt sich natürlich jetzt immer, die muss ich jedem hier stellen in diesem Podcast und hätte nicht gedacht, dass ich sie stellen muss. Wie haben Sie das erlebt mit dem, was passiert ist im Deutschen Bundestag, mit diesem Antrag, wo dann die AfD zugestimmt hat? Viele sagen, das ist ein Tabubruch. Das ist die erste Frage. Und die zweite dann, was bedeutet das für die Linke im Bürgerschaftswahlkampf und im Bundestagswahlkampf? Mein Eindruck ist tatsächlich, also so stark zum Beispiel die FDP daran zu knabbern hat, könnte es sein, dass die Linke eher zu den Gewinnern, wenn man das so sagen darf, dieser Entwicklung gehört?
Also ich finde es total wichtig, gerade vor dem Hintergrund der Geschichte Deutschlands stabil zu bleiben. Mhm. Also es ist wichtig, hier auch Rückgrat zu zeigen. Und der Antrag von Friedrich Merz, also ich meine, das Argument war ja, es ist ja egal, wer jetzt zustimmt. Nein, das ist nicht egal. Also es darf nicht so sein, gerade in Bezug von Paragraphen, wie zum Beispiel das Recht auf politisches Asyl, das bei uns ja im Grundgesetz auch verankert ist, da darf es keine Kooperation mit rechten Parteien geben. Also die AfD ist ja auch keine Partei mit demokratischen Inhalten. Sie vertritt ja auch antisemitische Inhalte, antimuslimische, frauenfeindliche Inhalte. Und wir wissen ja auch, seitdem bekannt ist, was sie mit Remigration meinen, was sie auch umsetzen möchten. Und insofern fand ich es auch richtig, dass Merkel sich dazu geäußert hat und ganz klar gesagt hat, dass das falsch ist, was Friedrich Merz da bezweckt. Und ich glaube, innerhalb der CDU gibt es da auch Leute, die das nicht so richtig fanden. Wichtig ist ja deshalb auch, dass es die Linke weiterhin im Bundestag gibt, um auch dagegen zu halten, um eben auch, das sage ich am liebsten, die antifaschistische Fahne auch weiterhin hochzuhalten und immer wieder deutlich zu machen, welche Verantwortung wir vor dem Hintergrund unserer Geschichte haben. Und das merke ich auch, wie gesagt, als ich letzte Woche auf der Kundgebung des Sinti-Vereins war, die dagegen ankämpfen müssen, dass ein Pastor sie rassistisch angeht. Also von daher gibt es da erstens noch viel historisch aufzuarbeiten. Die Aufarbeitung hört ja auch nie auf. Und zum anderen muss man aber leider heutzutage die Errungenschaften, die man erreicht hat, verteidigen. Mhm. Verteidigen vor der AfD und Parteien leider wie der CDU, die halt versuchen, mit solchen Kooperationen rechtswidrige Positionen durchzusetzen.
Luisa Neubauer hat in diesem Podcast gesagt, wenn Friedrich Merz eine Frau wäre, würde man sagen, zu hysterisch, zu emotional, ungeeignet für den Posten des Kanzlers. Hat sie da recht?
Also solche Vergleiche mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne als Feministin. Was ich dazu sagen muss, ist, dass Friedrich Merz sehr populistisch ist. Ich merke das halt auch in den sozialen Medien. Ich finde, er ist wenig sachlich. Und eine Kanzlerin oder ein Kanzler sollte Ruhe ausstrahlen, bin ich der Auffassung. Und erst einmal nachdenken, bevor er oder sie anfängt zu reden. Weil es hat eine unglaubliche Strahlkraft und zwar auch international. Und von daher sehe ich Friedrich Merz nicht als geeigneten Kanzlerkandidaten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch innerhalb der CDU jetzt nicht unglaublich viele, vielleicht nicht alle, ihn halt als geeignet sehen. Also wir haben ja leider einen Trend mittlerweile international, dass halt Männer, die dominant auftreten, die manchmal auch sehr unsinniges Zeug reden, wie Trump es auch ganz oft macht, dass die gefeiert werden. Und das finde ich total falsch. Es gibt viele feministische Alternativen Und das wäre aus meiner Sicht auch richtig. Wenn wir jetzt von feministischer Außenpolitik sprechen, ich kann jetzt nicht sagen, dass Annalena Baerbock unbedingt eine feministische Außenpolitik gemacht hat, vor allem nicht in Bezug auf ihre Kooperation mit Erdogan. Aber es muss da Möglichkeiten geben, Alternativen geben. Es darf halt nicht so sein, dass wir, dass nur noch Staatsmänner existieren, die dann plötzlich aus Emotionalität gewisse Entscheidungen treffen, weil sie das Gefühl haben, da ist subjektiv etwas. Das ist nicht richtig und damit Politik zu machen, ist falsch.
Sie haben eben gesagt, es ist wichtig, dass es die Linke in den Parlamenten gibt. Ja, das ist im Moment so der Kampf, also in Hamburg nicht anscheinend, aber anderswo schon. Wie wichtig ist es, dass die Linke auch tatsächlich mal wieder in Regierungsverantwortung kommt? In Hamburg hätte es ja mal Gelegenheiten durchaus gegeben, aber irgendwie ist dann die SPD und die Linke sind dann viel zu weit auseinander, viel weiter auseinander als SPD und Grün?
Also die Linke hat ja gezeigt, dass sie auch regieren kann und auch bereit ist zu regieren. Also wir haben es ja in Berlin gesehen, in Thüringen hatten wir einen großartigen Ministerpräsidenten, der es auch wirklich super gemacht hat. Und in Bremen regieren wir ja auch gerade mit. Da läuft es auch gut. So, aber ich finde auch die Oppositionsrolle total wichtig, weil man ja auch aus der Opposition unglaublich viel bewirken kann. Und da fällt mir ein, wir waren mal mit der Bürgerschaft, noch zur damaligen Zeit, also wirklich sehr lange her, als wir noch die, Städtepartnerschaft mit St. Petersburg hatten, mit der Präsidentin und anderen Abgeordneten in St. Petersburg. Und dann sagte halt jemand von der Regierungspartei, was für eine Opposition, wozu braucht man die Opposition? Da sagte halt die Präsidentin, die Opposition ist total wichtig für eine Demokratie. Und das fällt mir halt immer wieder bei dieser Diskussion ein. Wir haben ja auch deutlich gesagt, also an uns scheitert es ja nicht. Wir haben natürlich gewisse Punkte, die wir auch umgesetzt haben möchten, weil es geht ja nicht darum, dass wir nur Regierungswechsel haben, sondern dass wir wirklich auch einen Politikwechsel hinbekommen. Und dazu gehört eben auch, dass wir armutsbekämpfende Maßnahmen ergreifen, dass wir in der Wohnungspolitik in eine andere Richtung gehen. Ein Beispiel ist auch NSU-Untersuchungsausschuss in Hamburg. Da gibt es noch so einiges aufzuarbeiten und das wird weiterhin blockiert. Das sind aber Punkte, wo wir sagen, auch in Richtung SPD und Grüne, seid ihr bereit, das mit uns umzusetzen? Dann kommen wir an den Tisch.
Wie ist denn das Verhältnis mit zum Bürgermeister zum Beispiel? Gibt es da regelmäßige Runden, dass man sich mal austauscht? Weil so weit ist die Schütteln mit dem Kopf. Weil das ist interessant. Das ist, am Ende würde man das so sagen, das wäre das linke Lager sozusagen, was in Hamburg ganz schön groß ist, wo man immer den Eindruck hat, irgendwie die, da gibt es gar keine Anknüpfungspunkte, da gibt es jetzt auch keine große Feindschaften, aber es gibt keine Anknüpfungspunkte zwischen diesen sehr starken Linken und der SPD in Hamburg.
Ja, viele sagen ja immer, die Linke will viel zu viel. Die fordert viel zu viel. Das ist alles unrealistisch. Das kann man nicht finanzieren. So sehe ich aber nicht. Das sieht man ja auch an einigen Beispielen. Wenn es halt um Leuchtturmprojekte geht, dann bedient man sich ja gern an Schattenhaushalten und plötzlich hat man die Millionen doch zur Verfügung. Aber für die Armutsbekämpfung haben wir sie nicht. Und das ist ja ein Widerspruch, den wir immer wieder aufdecken und den wir ja auch immer wieder deutlich machen und auch in unseren Anträgen ja auch feststellen. Aber tatsächlich ist es so, dass Rot-Grün auch mal einem Antrag von uns zugestimmt hat. Da ging es halt darum, dass wir gefordert haben, dass es eine öffentlichkeitswirksame Kampagne gegen Gewalt an Frauen gibt. Diesem Antrag haben sie zugestimmt und das haben sie jetzt initiiert mit dem HSV zusammen. Und das sehe ich auch als einen Erfolg von uns.
Wie finden Sie denn eigentlich solche Initiativen wie von Klaus-Michael Kühne, der sagt, ich gebe 300 Millionen Euro für eine Oper? Ich ahne jetzt die Antwort, wo wir sagen, okay, das ist wieder so ein Leuchtturmprojekt. Wir haben ja eine Oper, also wir haben auch die Elbphilharmonie, wir haben auch so. Sie würden sich wünschen, dass solche Projekte vielleicht ganz anders gestreut werden.
Ja, erstmal braucht es ja eine Beteiligung der Stadtteilbeiräte. Das finde ich total wichtig. Aber zum anderen kommen wir wieder auf den Punkt unsichtbar sein. Also wir versuchen mit einem goldenen Teppich das zu verdecken, was man nicht sehen möchte. Und das finde ich schwierig. Also bevor wir bevor Kühne jetzt der Meinung ist, 300 Millionen Euro in ein Leuchtturmprojekt zu investieren, wir müssen auch erstmal in die Stadtteile investieren, die von Armut betroffen sind. Da müssen wir doch eine Gesundheitsversorgung haben, die wirklich auskömmlich ist. Wir müssen die Beratungsstellen, gerade hier am Hauptbahnhof, die Sozialarbeiterin aufstocken, weil da haben wir ja auch die Situation, dass man versucht, sozialpolitische Probleme mit ordnungspolitischen Maßnahmen zu bekämpfen. Die haben das in der Vergangenheit gesehen, das funktioniert einfach nicht. Ich habe immer das Gefühl, man reagiert schnell auf etwas, ohne dabei den Blick darauf zu haben, auch mal ein Problem lösen zu können. Also es ist ein bisschen wie Management. Man versucht, was zu managen, auch in Bezug auf die Obdachlosigkeit. Ja, wir versuchen jetzt mal ein bisschen was zu machen. 6 Plätze im Bereich Housing First, das reicht doch gar nicht. Gerade vor dem Hintergrund von über 3000 obdachlosen Menschen.
Das Bild mit dem goldenen Teppich finde ich ganz gut. Und man muss ja feststellen, tatsächlich auch, es scheint zu funktionieren. Also in Hamburg scheint es noch zu funktionieren. Die Frage ist, wie lange noch? Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren. In der nächsten Woche, wenn mich nicht alles täuscht, ist dann Katharina Blume da, die Spitzenkandidatin der FDP. Nicht vergessen, Bürgerschaftswahl in Hamburg am 2. März. Vielen Dank. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.